so gesehen ist das dann ein bisschen eine Art inoffizieller Anschlusszwang, wenn da gesagt wird, hier wird ein Netz gebaut, schließ dich bitte an. Oder du musst jetzt deine Heizung austauschen und 65% Erneuerbare einbauen, wenn deine Heizung kaputt geht. Dann ist das eben schon ein Druck, der da ausgeübt wird. Ne?
Wir haben jetzt viel über Hauseigentümer gesprochen. Viele Leute wohnen ja aber auch in einer Mietwohnung. Hat das auf die eigentlich irgendwelche Auswirkungen, wenn so ein Wärmeplan fertig ist? Oder habe ich vielleicht auch Möglichkeiten, den Vermieter irgendwie mehr in so eine Richtung zu bekommen, dass wir auch da schneller klimafreundlich heizen?
Klönschnack mit Tiefgang. Das ist Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.
Jetzt sitzen wir hier schon wieder bequem, aber ich sehe, dass Becher und Gläser leer sind. Ich würde sagen, die füllen wir auf.
Soll ich mir einfach mal hier ein Stückchen Kuchen nehmen? Ich sitze so schön dran.
Genau, wir sitzen hier wieder bei einem Stück Kuchen wie immer zusammen. Niklas, ich und unser Gast. Und zwar ist Sebastian Kuck unser heutiger Gast. Dich stellen wir jetzt nicht nochmal ausführlichst vor, aber du bist Geschäftsführer von Zeitengrad und ihr berät Kommunen und Unternehmen im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich auch.
Wer die letzte Folge mit Sebastian nicht gehört hat, der sollte da unbedingt nochmal reinhören, denn da haben wir so ein paar Grundlagen thematisiert, was überhaupt Wärmewende bedeutet, welche Möglichkeiten wir da im Heizungsbereich haben. Dann sind wir auch schon auf die kommunale Wärmeplanung eingegangen. Eins der Steckenpferde, die Sebastian mit seinem Team tagtäglich vorantreibt, und haben da erfahren, was denn kommunale Wärmeplanung überhaupt bedeutet. Und genau, hört da unbedingt immer rein. Dann habt ihr gutes Vorwissen, um in die heutige Folge da in dem Wissen auch zu sein.
Genau, denn wir wollen heute die Frage klären, ob denn eigentlich in Zukunft meine Bürgermeisterin entscheidet, wie ich heize. Oder ob ich das noch selbst in der Hand habe, wenn ich Mieterin bin oder auch Hausbesitzerin. Und da haben wir ja viel über die Wärmeplanung letztes Mal gesprochen. Und was du letztes Mal schon angedeutet hattest, es gibt auch schon fertige Wärmepläne. Das sind aber wahrscheinlich noch nicht allzu viele in Schleswig-Holstein, oder?
Ja, das ist richtig. Schleswig-Holstein hatte ja so einen kleinen Frühstart und hatte einige Gemeinden schon früher verpflichtet als jetzt das Bundesgesetz, darunter eben die Mittelzentren wie Rendsburg, Plön, Kiel. Die mussten alle schon letztes Jahr ihre kommunale Wärmeplanung vorlegen. Und das ist auch passiert.
Und wie sieht so ein fertiger Wärmeplan aus? Das ist wahrscheinlich ein ganzer Haufen Papier oder ein PDF? Oder wie weit seid ihr da so?
Ich hoffe, das sind PDFs, keine gedruckten Papiere mehr, obwohl auch das vorkommt. Ja, im Grunde ist es einfach eine große Bestandserfassung der Kommune. Wie ist denn gerade so der energetische Stand? In welchem Zustand sind die Gebäude? Und dann aber eben auch die Prognosen, Szenarien. Wie kann sich das weiterentwickeln? Was sind denn die Ziele? Oder wie sind die Szenarien und die Potenziale mit den offiziellen gesetzlichen Zielen vereinbar? Darum geht's, um daraus dann konkrete Maßnahmen abzuleiten für die Kommune, was die Kommune einleiten kann, um die Menschen dabei zu unterstützen.
Muss ich mir das so vorstellen, dass dieser Plan dann nur einen Weg kennt, oder hat er einen Möglichkeitsraum, den er mir quasi eröffnet?
Der Plan ist ja erstmal nur eine Datei, die irgendwo rumliegt, und die hat keinerlei rechtliche Bindung. Da ergibt sich keine gesetzliche Konsequenz erstmal daraus. So dass die Gemeinde wirklich überlegen kann, was möchte sie damit tun. Der Plan ist ein Vorschlag, die kommunale Wärmeplanung ist ein Vorschlag, und als Planer hofft man natürlich, dass das alles in die Umsetzung dann kommt und in die nächsten Schritte überführt wird und nicht Schublade auf, Papier rein, Schublade zu. Das wäre unser Albtraum, weil wir schon gerne sehen möchten, dass da auch wirklich was passiert.
Okay, ja, das wäre schade um die Arbeit, die da reingeflossen ist, aber ich werde trotzdem noch einmal nachfragen wollen, so ein finaler, fertiger Wärmeplan, was bedeutet der für mich als Person? Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich wohne zur Miete, aber ich habe auch viele Freunde, die schon Eigentum besitzen. Was heißt das jetzt für die?
Also das Bundesgesetz gibt ja vor, dass die Gemeinden, die kleiner sind als 100.000 Einwohner, bis zum Juni 2028 diesen kommunalen Wärmeplan vorliegen haben müssen. Und erst zu dem Zeitpunkt ergibt sich in der Regel auch die Konsequenz daraus, dass wenn meine Heizung zu Hause abgängig ist, nicht repariert werden kann, einfach kaputt geht, dass ich dann eine Heizung einbauen muss, die mindestens 65% erneuerbare Energien beinhaltet. Das gilt für Bestandsgebäude, also Neubauten haben ein bisschen andere Regelungen. Kommunen, die größer sind als 100.000, müssen das schon 2026 erbringen. Aber so gesehen ist für den Einzelnen, für die einzelne HausbesitzerIn erstmal daraus keine Konsequenz oder es ergibt sich keine Konsequenz. Aber wenn der Prozess gut gelaufen ist, sollten die meisten Menschen verstanden haben, warum es sinnvoll ist, schon vorher tätig zu werden.
Wenn jetzt der kommunale Wärmeplan aussagt, für mich als Bürger, Bürgerin, dass bei mir in der Gegend kein Wärmenetz entsteht und ich mich selbst drum kümmern muss, gibt es da irgendjemanden, der mir da unter die Arme greift oder bin ich da komplett auf mich alleine gestellt und muss jetzt schnell zusehen, dass ich irgendwas Klimafreundliches in meinen Heizungskeller bekomme?
Ja, das ist genau das, wo wir dann hoffen als Büro Zeitengrad, dass die Kommunen in dem Prozess verstanden haben, dass es nicht nur darum geht, ja, Nahwärme, ja, nein. Und wenn keine Nahwärme, bin ich raus, kann mich zurücklehnen und die Menschen müssen das selber machen. Sondern dass eben die Kommune auch die Möglichkeit hat, die Menschen vor Ort zu unterstützen. Das finden wir fast noch wichtiger, weil gerade hier im ländlichen Raum das eben oft der Fall ist, dass die HausbesitzerInnen sich selber drum kümmern müssen. Und naja, das, also wenn wir an unser eigenes Leben denken, ne, wir sind so eingebunden in unser Leben, dann sind da vielleicht Kinder, dann ist da ein Hobby und dann habe ich eine Heizung im Keller, die funktioniert, ja, mein Haus ist warm und jetzt sagt mir irgendjemand, obwohl alles funktioniert, soll ich neben allem mich trotzdem drum kümmern, irgendeine Alternative zu finden. Und dann wissen wir alle, dass wir andere Prioritäten haben, ne? Die Zeit, die wir haben am Tag, die ist begrenzt und die Realität sieht dann eben so aus, das wird vertagt. Und wenn dann aber die Kommune da ist oder jemand in der Kommune, ein Klimaschutzmanagement zum Beispiel oder ein Quartiersmanagement, früher gab es noch das Sanierungsmanagement, manchmal gibt es auch wie in Rendsburg-Eggenförde oder in Plön eine Klimaschutzagentur, eine Kommunale, wo engagierte Menschen arbeiten, dann kann das sein, dass da wirklich eine Unterstützung angeboten wird und sagt, wir klären darüber auf, was müsst ihr tun. Es gibt auch die Möglichkeit, das machen wir gerade auch hier für die Landeshauptstadt, dass wir sagen, lasst uns doch Maßnahmen bündeln. Ne? Also warum nicht, wenn alle eine Wärmepumpe brauchen, warum nicht gemeinschaftlich gucken, ob wir sagen, hier sind 10 Häuser, die brauchen alle eine Wärmepumpe, macht uns mal ein günstigeres Angebot. Ne? Das sind ja sogar Vorteile, die dann entstehen, weil man günstigere Preise vielleicht bekommt.
Also die sollen dann schon jeder seine eigene oder ihre eigene Wärmepumpe kriegen, aber der Einbau soll irgendwie in der gleichen Woche passieren und deswegen wird es günstiger.
Im optimalen Fall, ne? Also klar, jeder schließt seine eigenen Verträge ab, die Verantwortung liegt bei den HausbesitzerInnen, aber einfach die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, komm, lasst uns das bündeln, wir gucken für euch nach Unternehmen, die das anbieten, wir nehmen euch das ab. Damit kriegen wir, glaube ich, viel schneller Maßnahmen umgesetzt, ne? Auch Energiesparmaßnahmen, wie zum Beispiel eine Hohlraumdämmung. Ist auch so eine günstige Sparmaßnahme, das kostet nicht viel Geld. Das Gebäude muss natürlich so einen Hohlraum haben im Mauerwerk, das geeignet ist, um gedämmt zu werden. Aber dann zu sagen, so, hier in dem Quartier sind alle Gebäude gleich gebaut, alle haben dieses Problem, lasst mal rumfragen, wer macht mit? Und dann übernimmt die Kommune einfach die Organisation. Ne? Nicht, da wird nichts bezahlt, sondern das wird einfach nur organisiert. Dann nimmt das den Menschen schon viel ab.
Ja, auf jeden Fall würde ich auch gerade sagen, ich hätte auch keine Lust, mich damit in meiner Freizeit noch zu beschäftigen. Das heißt, du sagst, es geht sogar gar nicht mal nur um die Wärmequelle. Also habe ich da jetzt eine Wärmepumpe oder habe ich da einen Heizkessel, sondern genauso kann man das auch für die Gebäudehülle nutzen, um einfach gemeinschaftlich die Menschen zu entlasten, selber zu suchen und vielleicht sogar dann günstigere Kosten zu haben, weil man etwas bündelt.
Ja, im Grunde kannst du der Fantasie da freien Lauf lassen, ne? Also bis hin zu Photovoltaik und Elektroladestationen, die andere Energiewenden eher bedienen, kannst du da ja immer unter die Arme greifen. Ne? Und
aber das klingt jetzt gerade zu schön, um wahr zu sein. Ist das etwas, was du dir wünschst oder etwas, was schon existiert auch in Schleswig-Holstein?
Also das ist etwas, was wir den Kommunen in das Maßnahmenpaket auf alle Fälle immer reinschreiben, wenn wir eine kommunale Wärmeplanung abgeben, um den Kommunen eben aufzuzeigen, ihr habt auch noch andere Möglichkeiten. Es geht hier nicht nur um Nahwärme, ja, nein, sondern ihr könnt die Menschen auch anders unterstützen. Und das wird aufgegriffen. Also wir sind jetzt in Rendsburg unterstützen wir dabei, in Kiel unterstützen wir dabei. Und wir hoffen, dass auch andere dieses Thema aufgreifen. Ne? Gerade wenn da vor Ort ein Klimaschutzmanagement ist, das ist ja auf Amtsebene oder auf Kreisebene immer öfters der Fall, dann sind das eben Personen, die unter Umständen genau das zum Ziel haben. Oder eben die Klimaschutzagenturen, ne, wo dann deutlich mehr Personal ist, die dann für die Kommunen wirklich tätig werden und die Menschen vor Ort unterstützen können, wenn das ihr Auftrag ist.
Für den Fall, dass jetzt, wie gerade schon thematisiert, in einem Quartier, in den ganzen Einfamilienhäusern beispielsweise Wärmepumpen eingebaut werden sollen. Wir haben jetzt in der ersten Folge mit dir schon gelernt, Wärmepumpen sind strombetrieben. Und dann ist es ja medial auch immer schon mal wieder gespielt worden, dass wenn wir überall jetzt Wärmepumpen einbauen, dass das das Stromnetz ordentlich belastet. Berücksichtigt man sowas eigentlich auch in der kommunalen Wärmeplanung, ob das Stromnetz vor Ort geeignet ist? Weil es wäre ja blöd, wenn sich jetzt alle eine Wärmepumpe einbauen, dann aber das Netz zusammenbricht, weil die quasi diese Stromlast nicht tragen kann.
Ja, das wäre wirklich blöd. Tatsächlich wird das auch berücksichtigt. Also da finden auch die Gespräche statt. Aber die Reaktion, die wir von den Energieversorgern immer bekommen, ist, Elektroautos und Wärmepumpen sind gar nicht so das große Problem. Wenn es ein Problem im Stromnetz gibt, dann meistens erstmal durch die Photovoltaikanlagen, die ja den Strom einspeisen, die wirklich immer zum selben Zeitpunkt voll Strom produzieren, weil einfach die Sonne scheint und das lässt sich eben nicht auseinanderziehen. Wärmepumpen und Elektroautos sind deutlich weiter auseinander verzerrt bezogen und machen in der Regel gar nicht so das Problem. Aber du hast recht, manchmal ist es eben doch ein Problem, dann muss man da mal nachgucken und dann müssen die Energieversorger da reagieren. Aber hatten wir bis jetzt tatsächlich noch nicht. Und ich habe eine Sache vergessen, wenn ich nochmal zurückgehen kann auf den Punkt vorher, dass die Kommunen eben unterstützen können. Ja, das ist gleichzeitig auch ein großes Problem, weil diese Phase 2, wie ich es nenne, also die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung, da werden die Kommunen gerade aktuell komplett alleine gelassen. Früher gab es da ein Fördermittel, das war dieses berühmte KfW-Programm 432, energetische Stadtsanierung.
Muss sich niemand merken,
auf keinen Fall, das ist ein kommunales Thema. Aber inhaltlich, die Kommunen haben sehr viel Geld dafür bekommen, um extern oder auch mit eigenem Personal vor Ort die Menschen zu unterstützen und im Quartier, nicht mehr die gesamte Stadt, die gesamte Gemeinde, sondern wirklich Quartiere rauszugreifen und da dann viel konkreter tätig zu werden. Das gibt es aktuell nicht mehr. Das heißt, diese Umsetzung in der kommunalen Wärmeplanung werden ja diese Quartiere definiert. Ja, da werden ja wirklich Grenzen gezogen, sagen, hier in diesem Quartier Nahwärmesinn, in diesem Quartier nicht, dass man dann sagen kann, so, hier größtes Potenzial, um jetzt wirklich in diesem Quartier loszulegen, dann muss das irgendjemand machen. Und ich habe auf die Klimaschutzmanagements verwiesen, aber eigentlich haben die auch noch andere Sachen zu tun. Ne? Also die machen eben nicht nur Wärmewende, die machen dann auch Stromwende, Konsumwende, Mobilitätswende, Klimaanpassung manchmal auch noch mit. Und das ist ein Problem, dass die Kommunen da aktuell komplett alleine gelassen werden. Ne? Das ist ein finanzielles Problem, muss man auch so sagen.
Du hast eben auch schon mal das Thema oder das Wort Fördermittel angesprochen. Das ist ja bei Heizung, also Heizungsförderung ist ja an sich auch ein großes Thema. Das wollen wir aber heute jetzt nicht breit ausspielen. Das ist eigentlich auch nochmal eine eigene Folge wert. Ich will mal auf das Thema Wärmenetze eingehen, weil es wird immer gesagt, wenn ich jetzt an ein Wärmenetz angeschlossen werden könnte, ist das ein Glücksfall. Hätte ich dann eigentlich trotzdem die Möglichkeit, wenn bei mir ein Wärmenetz geplant ist, mich mit einer eigenen Heizung selbst zu versorgen oder gibt es da einen Anschlusszwang?
Ja, Stichwort Anschlusszwang. Es gibt tatsächlich die rechtliche Möglichkeit, dass die Gemeinde einen Anschlusszwang erhebt. Und manchmal macht das Sinn, aber in nur ganz wenigen Fällen und eigentlich nur in Neubaugebieten. Ja, dass man wirklich ein Neubaugebiet hat, von vornherein sagt, hier legen wir ein Nahwärmenetz rein. Und dann kann man das schon im Bebauungsplan festlegen und sagen, hier erheben wir einen Anschlusszwang. Das heißt, jeder, der hier baut, weiß das auch im Vorwege. Ja, wenn ich hier baue, muss ich mich da anschließen. Dann haben die Stadtwerke, die Netzbetreiber Planungssicherheit. Da finde ich das gut. Im Bestand raten wir davon ab und in der Realität habe ich es auch noch nie gesehen, tatsächlich, dass da ein Anschlusszwang erhoben wird.
Aber wäre auch möglich?
Wäre theoretisch möglich. Aber diesen Ärger, den möchte man sich nicht ins Boot holen, weil das wäre ja wirklich hart, Bestandsgebäude, wo viele schon eine Lösung haben, dann sind da vielleicht engagierte Menschen, die schon sehr früh auf erneuerbare Energien umgestiegen sind und schon Wärmepumpe und Photovoltaik und auf einmal heißt das, du musst dich jetzt hier an das Nahwärmenetz anschließen. Deswegen wird das nicht passieren. Aber diese Gebietsausweisung, Und das ist so das rechtliche Mittel nach der kommunalen Wärmeplanung. Ich will nicht sagen, dass das in die ähnliche Richtung geht. Ein bisschen vielleicht aber schon. Also da ist es nämlich so, wenn wir ein Quartier identifizieren und sagen, hier macht Nahwärme 100% Sinn, dann hat die Gemeinde die Möglichkeit zu sagen, okay, wir weisen dieses Gebiet aus. In der Regel macht man das erst, wenn man wirklich mit dem Energieversorger, wahrscheinlich mit den eigenen Stadtwerken gesprochen hat und sagt, und die sagen, ja, das machen wir. Dann kann die Gemeinde sagen, wir machen hier eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der ganze öffentliche Prozess wird gestartet, der dauert dann auch seine Zeit. Und am Ende ist dieses Quartier ausgewiesen und dann heißt es, hier muss ein Nahwärmenetz gebaut werden. Und dann greift diese Regelung mit den 65% Erneuerbaren schon einen Monat später. Also wo ich vorhin sagte, oder was in der letzten Folge, weiß ich gar nicht, Ende Mai 2028 muss man erst neue Heizungen mit 65% Erneuerbare einsetzen, ist es, wenn so ein Gebiet ausgewiesen wird, schon einen Monat früher. Also 2028 ist auch nicht mehr so lange hin.
Ja, müssen wir ein Monat klingt jetzt ja nicht so entscheidend.
Nee, nicht einen Monat, also einen Monat nach der Gebietsausweisung musst du dann deine Heizung, wenn sie kaputt geht, schon mit 65% Erneuerbare haben oder dich eben an dieses Nahwärmenetz anschließen. Und so gesehen ist das dann ein bisschen eine Art inoffizieller Anschlusszwang, weil wenn da gesagt wird, hier wird ein Netz gebaut, schließ dich bitte an oder du musst jetzt deine Heizung austauschen und 65% Erneuerbare einbauen, wenn deine Heizung kaputt geht, dann ist das eben schon ein Druck, der da ausgeübt wird. Ne? Und deswegen ist auch die Frage, ob das wirklich passieren wird.
Ein Monat sportlich.
Ja.
Wir haben jetzt viel über Hauseigentümer gesprochen, Hauseigentümerinnen. Viele Leute wohnen ja aber auch in einer Mietwohnung. Hat das auf die eigentlich irgendwelche Auswirkungen, wenn so ein Wärmeplan fertig ist? Oder habe ich vielleicht auch Möglichkeiten, den Vermieter irgendwie mehr in so eine Richtung zu bekommen, dass wir auch da schneller klimafreundlich heizen?
Ja, in der Regel hat man da keine rechtlichen Möglichkeiten. Also man kann das Gespräch suchen und die Vermieterinnen und Vermieter mal nachfragen, ne, wie dann so der Prozess ist. Gerade weil wir ja erwarten müssen, dass die Wärmekosten in den nächsten Jahren steigen. Und da ist es dann umso wichtiger, das Gespräch zu suchen. Und da ist auch eine Empfehlung, dass man auch als Mieter mal an die Verbraucherzentrale zum Beispiel herantreten kann, um sich da mal Informationen zu holen. Da findet auch ein Austausch statt zwischen der Verbraucherzentrale und zum Beispiel Haus und Grund, die ja dann wieder viele GebäudebesitzerInnen vertreten. Also da findet gerade sehr viel Austausch statt, weil da ist auch so ein bisschen Sorge, auf wen die Kosten abgewälzt werden und wer das am Ende bezahlt. Nichtsdestotrotz, wenn die CO2-Preise in 2 Jahren wahrscheinlich steigen, weil ja da der Emissionshandel greift und auf einmal wird die Tonne CO2 viel teurer als aktuell, werden Gas und Öl einfach teurer werden. Ne? Und das müssen dann am Ende die VermieterInnen zahlen. Umso wichtiger da früh ins Gespräch zu gehen mit dem Vermieter.
Und die leiten das natürlich dann an die Mieterin weiter.
Ja, das ist, also das geht nicht so einfach, ne? Aber am Ende den Wärmepreis, den zahlt man ja als Mieter und Mieterin.
Okay. In der letzten Folge hattest du schon ganz kurz Monopol und Wärmenetz in Verbindung gebracht. Da habe ich dich abgewürgt, weil ich gesagt habe, Thema für diese Folge. Und deswegen will ich darauf jetzt zu sprechen kommen. In der Regel ist es ja so, dass in einem Ort nur ein Wärmenetz liegt, was von einem Anbieter betrieben wird. Das ist also ein Monopol. Dort gibt's keinen Wettbewerb, da kann ich meinen Anbieter nicht wechseln. Und dort gibt's natürlich die Angst, dass dann auch unfaire Preise gemacht werden können, weil wer hält mich auf? Woanders kannst du ja deine Heizleistung nicht herkriegen. Was sagst du dazu? Befürchtest du das auch oder meinst du, da gibt's Mittel und Wege?
Also auch da spielen uns wieder die erneuerbaren Energien in die Hände. Wo früher ein Fernwärmenetz mit Erdgas gelaufen ist und man einen Vertrag abgeschlossen hat, wo dann der Preis da drin steht, ist dann immer auch diese berühmte Preiskleidklausel drin. Die sagt, Wärme und Arbeitspreis kosten so und so viel Geld, so musst du mir bezahlen. Aber wenn der Erdgaspreis steigt, weil zum Beispiel Energiekrise, dann darf ich meine Preise erhöhen. Das war ja der Grund, warum viele Nahwärmenetze in den letzten Jahren so teuer geworden sind, weil die Betreiber sagen, ja, der Erdgaspreis ist so explodiert, wir müssen unsere Nahwärmepreise anpassen. Und das ist eben diese Preiskleidklausel, die im Vertrag drinsteht, die das zulässt. Und da empfehle ich dann jeden, der darüber nachdenkt, sich an ein Nahwärmenetz anzuschließen, genau diesen Vertrag anzugucken. Weil wenn das auf Basis von erneuerbaren Energien ist, kann man das nicht mehr an den Erdgaspreis koppeln. Und das ist ja der Riesenvorteil. Wenn das System mit Erneuerbaren stabil funktioniert, gibt es keinen Grund, warum die Preise groß nach oben und unten gehen sollen. Und selbst, also in der Regel jetzt, wenn wir gerade so Netze planen und auslegen, denkt man oft über eine Großwärmepumpe nach. Und eine Großwärmepumpe, die ein Gewässer als Quelle hat, die braucht eine Kilowattstunde Strom und kann bis zu 4, 5, sogar 6 Kilowattstunden Wärme produzieren. Das heißt, ja, der Strompreis, der kann natürlich nach oben und unten gehen. Und dann wird da auch eine Formel drinstehen, wenn der Strompreis steigt, dann will ich meinen Wärmepreis anpassen. Das darf aber nur noch ein Sechstel des Gesamtpreises sein, weil 5 bis 6 Teile eben aus der Umwelt kommen an Wärme. Das heißt, die Auswirkungen sind viel mehr abgepuffert durch die erneuerbaren Energien. Und deswegen glaube ich, dass diese aktuell berechtigte Sorge mit den Monopolisten, die dann Preise durch äußere Umstände nach oben setzen, in der Zukunft nicht mehr so stark gegeben sind.
Okay. Aber was ist für den Fall, wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass Wärmequellen für Wärmepumpen, für Großwärmepumpen auch Gewässer sein können. Jetzt hörten wir gerade in den Nachrichten zuletzt, dass der Bodensee sehr, sehr niedrigen Wasserstand hat. Das kann uns ja hier oben auch passieren, dass dann das Gewässer, wo meine Kommune ihre Großwärmepumpe reinhält, sag ich jetzt mal, dann vielleicht mal nicht mehr ausreichend gefüllt ist, habe ich dann nicht das gleiche Problem, dass die Kosten dann vielleicht durch die Decke gehen können?
Ich glaube, das Problem werden wir nicht haben, denn man muss im Vorwege genau überlegen, welches Gewässer dafür in Frage kommt. Und die vielen kleinen Seen, die wir in Schleswig-Holstein haben, sind in der Regel gar nicht geeignet dafür, weil der Wasserkörper zu klein ist, weil vielleicht auch der Wasserstand zu stark schwankt. Auch die Eider zum Beispiel bei Rendsburg hatten wir untersucht, würde sich auch nicht eignen, weil sie dann teilweise auch schon zu verschlackt ist und so viele Gründe, warum das nicht funktionieren kann. Aber die Ostsee ideal, der Nord-Ostsee-Kanal funktioniert super und dann eben aber auch die Gewässer zu, wenn sie größer sind, ne? Die Elbe, die Eider dann auch zum späteren Zeitpunkt, das kann alles funktionieren und da muss man sich dann in der Regel auch keine Sorgen machen. Und wenn man in den Boden geht und Erdsonden setzt, muss man sich auch keine Gedanken darüber machen. Also ich glaube, dass man muss das vorher vernünftig auslegen und berechnen, aber dann sollte das auch in der Zukunft funktionieren.
Okay, das ist auf jeden Fall interessant, dass du da jetzt erstmal keine großen Sorgen hättest. Dennoch ist ja der Begriff Genossenschaften schon gefallen in unserem Gespräch. Das wäre doch sicherlich auch eine Maßnahme, um Preise fair zu halten.
Absolut. Ich persönlich bin auch ein großer Fan von Energiegenossenschaften. Leider auch wieder mit einem Aber. Es hängt wirklich wieder von den Umständen ab. Und wofür die Genossenschaft auch gegründet wird. Auch da gibt es wieder viele Möglichkeiten. Man kann sagen, das komplette Nahwärmenetz inklusive dem Netz, der Erzeugung, allem drum und dran, soll der Genossenschaft gehören. Man könnte aber auch sagen, die Genossenschaft betreibt nur das Netz, weil das ist wirklich das große Investment, was dann auch im Boden drin liegt und nicht einfach geändert werden kann. Und ein externer Betreiber stellt die Wärme zur Verfügung. Das kann man auch leichter mal tauschen, ne? Dass man sagt, hier der Wärmepumpenanbieter oder Betreiber, von dem trennen wir uns jetzt und dafür nehmen wir jemanden, der hier, keine Ahnung, einen Pelletkessel betreibt. Aber Genossenschaften haben große Herausforderungen, gerade weil sie eben aus der Gesellschaft heraus gegründet werden, weil die Menschen sich selber organisieren müssen. Und man muss von vornherein einplanen, dass das eine große Herausforderung ist. Man sollte niemals davon ausgehen, das nur ehrenamtlich zu betreiben, weil dafür ist das System zu fragil. Ja? Also man braucht ja auch eine Sicherheit. Ich will sicher sein, dass mein Gebäude warm ist im Winter. Und man muss dann reagieren können, wenn irgendwas ist. Das heißt, es muss eigentlich hauptamtlich betrieben werden. Und das muss man dann wieder einpreisen. Das kostet dann wieder mehr. Und aber am Ende hast du vollkommen recht. Ich kann dann die Genossenschaft so aufziehen, dass ich eben keine große Rendite erwirtschafte, sondern wir einfach einen günstigen Wärmepreis haben.
Gibt es denn schon Genossenschaften im Bereich der Wärmewende in Schleswig-Holstein?
Ja, da gibt es tatsächlich jede Menge. Das berühmte Beispiel ist Honigsee, die das ja schon seit vielen, vielen Jahren machen, aber auch Hyrup und auch andere Beispiele. Aber alle haben auch so ihre Probleme. Ne? Also es ist nicht immer so einfach. Und ehrlich gesagt, mein Lieblingsbetreiber, wenn ich mir was wünschen dürfte vor Ort, ist immer das kommunale Stadtwerk. Also das ist wirklich ein Partner, der auch ein Interesse hat, vor Ort was zu bewegen, ne? Und auch für die Region vor Ort da ist. Da muss man auch wieder aufpassen. Es gibt viele Stadtwerke in Schleswig-Holstein, die gar nicht mehr zu 100% kommunal sind. Ne? Da sind dann andere Partner drin. Und dann gibt es auch sehr große Netzbetreiber. Da stecken ganz große Konzerne dahinter, die dann auch eine hohe Rendite erwarten. Aber wenn ich das typische Stadtwerk habe, das zu 100% meiner Kommune gehört, die dann mit dem Geld, was sie aus dem Nahwärmenetz erwirtschaftet, vielleicht auch das Schwimmbad am Laufen hält, ne, von dem ich ja auch noch einen Vorteil habe, dann bringt mir das was. Ja, dann zahle ich vielleicht ein kleines bisschen mehr, aber die haben auch nie die riesen Renditeansprüche. Und auf der anderen Seite die Kommunalpolitik, die ich ja dann als Bürgerinnen und Bürger selber wähle, hat ja Einfluss auf dieses Stadtwerk. Ne? Und wenn die Gemeinde beschließt, wir wollen, dass dieses Nahwärmenetz als Daseinsvorsorge läuft und wir wollen da gar keine Rendite erwirtschaften, dann hat das Stadtwerk eben auch die Möglichkeit, da günstige Preise zu setzen. Und das geht nicht, wenn das ein Konzern macht. Wenn es ein Konzern macht, dann müssen da mindestens 13-15% Rendite erwirtschaftet werden und dann gehen die Preise auch schnell nach oben. Gerade weil auch der Bezug zu dem Ort fehlt und dann ist es ja den Betreibern egal, muss man dann sagen.
Das kommunale Stadtwerk wird wahrscheinlich vor Ort auch schon viele Informationen und Daten haben, ne, die es dann für solche Großprojekte braucht.
Ja, das auf alle Fälle, ja. Und eben auch den Bezug, ne? Also der Konzern, der sitzt dann irgendwo in Nordrhein-Westfalen und das Stadtwerk sitzt aber direkt in meinem Ort. Und da kann ich dann auch, wenn ich möchte, direkt in den Ausschuss gehen der Politik und mich darüber beschweren.
Wir haben uns jetzt entlang der Folge an der Frage herangehangelt, wer entscheidet denn jetzt zukünftig, wie ich heize? Was würdest du da am Ende sagen? Was ist da die abschließende Antwort?
Ach, das ist eigentlich ganz einfach, weil am Ende entscheidet immer die Hausbesitzerin und der Hausbesitzer selber. Es sei denn, dieser klitzekleine Ausnahmefall mit dem Anschlusszwang existiert wirklich mal, was aber eine absolute Ausnahme ist. So gesehen wird das immer von den Menschen entschieden. Und das ist auch der wichtige Punkt bei dem Thema Nahwärmenetz. Ne? Ob ein Nahwärmenetz gebaut wird, ja oder nein, hängt von den Menschen vor Ort ab. Wenn die sagen, wir finden das gut, wir machen das, dann hat ein potenzieller Betreiber erst das Mandat, das zu tun. Und wenn die auf die Barrikaden gehen und sagen, wir wollen hier kein Nahwärmenetz, dann wird es kein Nahwärmenetz geben. Das muss man sich ganz klar machen. Klar, die Rahmenbedingungen werden gesetzlich vorgegeben jetzt mit diesen 65% Erneuerbaren. Aber was, am Ende wann und wie ich das mache, obliegt immer den Menschen selber.
Ja, ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Am Ende hast du es gut zusammengefasst. Wer tatsächlich Eigentum besitzt, der ist nachher da auch dazu verpflichtet, sich darum zu kümmern, dass dort die Wärme so ins Haus kommt, wie der Gesetzgeber es tatsächlich dann auch vorgibt. Ne?
Sieht's aus.
Sebastian, es hat großen Spaß gemacht.
Mir auch.
Vielen Dank, dass du jetzt auch wieder zwei Folgen bei uns warst. Wir haben viel gelernt, vor allem bei einem Thema, was ja für uns als Bürger und Bürgerinnen alle große Auswirkungen hat. Klar, jetzt sind erstmal die Kommunen am Zug, aber letztendlich betrifft uns das alle. Vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du mit uns Kuchen und Kaffee verköstigt hast. Und ja, sagen danke.
Vielen Dank auch.
Da auch nochmal der Aufruf an unsere Zuhörenden. Ihr kennt es. Abonniert uns, empfehlt uns weiter, kommentiert uns, bewertet uns, alles, was geht. Das würde uns freuen. Wir sagen bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Bis bald. Tschüss.
Das war Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.